Ich habe einen etwas längeren Text zur Schriftlesung heute Morgen aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 16 bis Kapitel 6, den Vers 5. Wer mitlesen mag, Galater 5, ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen.
Ich freue mich, dass wir heute Morgen die Gelegenheit haben, Gottes Wort zu betrachten. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, dass wir am 27.10. darüber gesprochen haben, welches herrliche Ziel die Kinder Gottes erwartet. Ich möchte dort den herausragenden Vers noch einmal lesen. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm, das heißt Gott, gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir haben von dieser wunderbaren Verheißung gesprochen und haben auch ein wenig über die Bedeutung dessen nachgedacht, was das eigentlich heißt. Es gibt kein Wesen im Universum, das geschaffen war, das diese Verheißung hat, außer die Kinder Gottes. Und alle, die davon vielleicht eine Ahnung haben, sind vollständig begeistert, dass das für die Kinder Gottes vorgesehen ist. Manchmal glauben wir, das wäre so, ist es aber nicht. Sondern gerade Kinder Gottes erleben ja viel, viel Böses. Nicht umsonst nennt die Bibel die Zeit, in der wir leben, den bösen Äon oder auch das böse Zeitalter. Was ist denn daran so böse, könnte man meinen. Meine Antwort darauf ist, schau mal in den Fernsehen. Katastrophen über Katastrophen, so viel Hass, so viel Mord, so viel Tod. Wenn wir an die Philippinen denken, da sind alle arm geworden Und dann bringen sie sich noch gegenseitig um Schälchenreis um und behindern dort die Hilfsmaßnahmen. Das ist der Mensch. Der ist schlimmer wie ein Vieh. Warum ist das so? Der Riss geht durch Völker, Familien, Ehepartner. Einer ist dem anderen Feind. Dies liegt darin begründet, dass der Gott und Fürst dieser Zeit und dieser Welt Satan ist. Der Lügner und Menschenmörder von Anfang an. Und daran ändert auch nichts, dass immer wieder Menschen glauben, wir könnten etwas daran ändern in dieser Zeit. Das mag in der Familie sein, wenn alle gläubig sind. Ist einer aber nicht gläubig, ist es schon nicht mehr möglich. Das mag vielleicht zwischen Ehepartnern sein, aber wenn der eine nicht so wie der andere dem Herrn Jesus nachfolgt, sondern Kompromisse macht, wird dieser Riss durch die Ehepartner gehen. Und so ist es auch in einer Gemeinde. Es soll ja die Versammlung der Heiligen sein. Unterschiedliche Gehorsamschritte führen zu unterschiedlichen Bewertungen und ganze Gemeinden fliegen auseinander. Satan ist wirklich Fürst dieser Welt und dieser Weltzeit. Man braucht heute nur die Wahrheit zu bezeugen und Liebe üben und schon wird man von Menschen verleumdet und gekreuzigt. Versuch doch mal als Mann einem kleinen Kind eine Süßigkeit anzubieten, weil es hingefallen ist. Du bist ganz schnell ein Kinderschänder. Es wird also die Motivation hinterfragt, warum irgendeiner etwas Gutes tut, was Selbstloses tut. Und es werden Anklagen erfunden. Gerade der Mensch Gottes, der wirklich dem Herrn Jesus nachfolgen will und es auch tut, hat ganz oft schrecklich unter dem Bösen zu leiden. Wenn wir die Brüder der vergangenen Jahrhunderte anschauen, die das Wort Gottes bezeugt und gelebt haben, sind viele umgebracht worden, sind viele verleumdet worden, waren viele unter schwierigen Verfolgungen, gerade von der Seite der Kirche, von denen, die es hätten wissen können. Und so war für mich die Frage, warum? Warum ist das so? Und reicht es, wenn wir es einfach auf Satan schieben? Auch so eine beliebte Methode. Ich bin halt so, weil ich verführt werde. Und ich kann mich dagegen nicht wehren. Das wäre ja so, als hätte der Mensch von Gott keine Verantwortung bekommen. Also, ich möchte heute Morgen versuchen, deutlich zu machen, warum Kinder Gottes es doch manchmal so schwer im Leben haben, besonders dann, wenn sie wirklich und wesenhaft dem Herrn Jesus nachfolgen. Damit es uns nicht wundert, was uns begegnet, sondern dass wir uns im Gegenteil, so wie Paulus sagt, uns freuen können der Leiden, weil sie nur eine kurze Zeit sind, weil es ein Kennzeichen der Gotteskindschaft ist. Und dass uns das zum Trost wird, weil es weltweit, wo wir hinschauen, den Kindern Gottes so geschieht. Und so strahlender wird die Verheißung, die wir haben. Es ist wichtig, dass wir das Ziel kennen, um den Weg zu verstehen. Es ist quasi wie eine Armee Gottes, die Kinder Gottes, die voran durch diese Welt streiten und der Feind Satan versucht, diese Armee aufzuhalten. Mit allen Tricks und mit allen Mitteln und mit allen, die ihm dienen und gehorsam sind. Und es geht darum, dass Satan Gott beweist, du kannst keinen Menschen retten und glücklich machen. Mein Weg ist der bessere. Satan weiß, dass er wenig Zeit hat. Es ist wichtig, dass wir diese Zusammenhänge einfach mal betrachten und sehen und sie richtig einsortieren, sonst kommen wir innerlich nicht zurecht. Ich kann mich an einen erinnern, der war sehr vom Wort Gottes angesprochen, der hat aber gesagt, ganze Sache mit Gott will ich nicht machen, weil ich habe beobachtet, Guten Morgen, hier ist Platz. Hab beobachtet, die die ganze Sache mit Gott machen, die die ganze Sache mit dem Herrn Jesus machen, ihm wirklich nachfolgen, die haben es im Leben schwerer wie die anderen. Und es stimmt. Wir befinden uns also in einem gigantischen Kampf, der nicht nur hier in uns, sondern auch um uns und auch in der unsichtbaren Welt geschlagen wird. Die Bibel sagt nicht viel davon, aber ab und zu lesen wir, dass ein Engelsfürst Gottes gegen einen Engelfürst Satans kämpft. Wenn wir diese Realität so richtig einordnen, kommen wir vielleicht auch mit unserer persönlichen Situation besser zurecht, und das ist mein Anliegen. Jesus kam in die Welt, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und was hatte das für eine Reaktion? Als Jesus vor Pilatus stand, fragt Pilatus: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und dann kommt die typische Antwort eines Philosophen und eines Weltmenschen, und das kann man heute auch noch hören. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist das, was die Bibel bezeugt, geschrieben von heiligen Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist. Sie bezeugt, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich zu Gott kommen will, muss ich als allererstes glauben, dass er ist. Und wir merken eine riesen Propaganda, kannst heute den Fernseher nicht mehr einschalten, in irgendeinem Sender läuft irgendeine Evolutionsgeschichte. Da stampfen die Dinos mit immer besseren Animationen durch die Gegend. Und dann wird gezeigt, welche Entwicklungsstufe das war. Wir brauchen Gott, den Schöpfer, nicht mehr. Und somit beginnt auch das Zeugnis vom Herrn Jesus immer wieder das Zeugnis vom Vater. Und wenn wir Zeugnis leben wollen, dann beginnt das auch immer wieder damit: Gott existiert und er ist der Schöpfer dieser Welt. Hier gibt es kein Zurückweichen. Hier kann es kein Zurückweichen geben. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Das ist die Wahrheit der Bibel, und wir wissen es nur aus der Bibel. Wir wissen auch aus der Bibel nur, wie er ist. Wer ist und wie er ist. Deswegen bezeugt Jesus: Dein Wort ist die Wahrheit. Oder die Jünger sagen es. Was lesen wir noch in diesem Wort? Dass alle Menschen bei Gott schuldig sind. Auch das ist eine Wahrheit, die ganz viele Menschen heute nicht mehr hören wollen. Wieso schuldig? Ich habe doch niemanden umgebracht. Ich bezahle doch meine Steuern. Ja, bis auf die, die ich nicht angebe. Wieso schuldig? Die Bibel bezeugt, vor Gott sind alle Menschen schuldig, weil sie alle abgewichen sind, weil sie alle ungehorsam sind. Also alle, du und ich auch. Die Bibel bezeugt, dass alle Vergebung brauchen und dass niemand diese Schuld bezahlen kann und dass deswegen Gott seinen Sohn gesandt hat, der diese Schuld und diese Erlösung gebracht hat. Auch das bezeugt uns nur die Bibel. Gottes Wort. Wie können wir dann anfangen, das Wort Gottes zu verfälschen, umzuschreiben, zu ignorieren oder so wenig Zeit damit zu verbringen, den Liebesbeweis Gottes in unser Leben hinein, quasi auch ja, den Marschbefehl zu ignorieren als Kinder Gottes? Ich verstehe das nicht. Es macht uns nur schwach. Nur in seinem Wort finden wir die Antwort auf die Lösung, wie wir in diesem Krieg kämpfen sollen, mit welchen Waffen wir kämpfen sollen und wie es ausgehen wird, wenn wir uns daran halten. Schon mal drüber nachgedacht? Ich habe zum René gesagt, diese Predigt ist mir schwer gefallen in der Vorbereitung. Ich bewegte schon eine ganze Weile, weil jeden Satz, den ich sage, muss ich mich an der eigenen Nase fassen. Das betone ich jetzt nicht bei jedem Satz, sondern sage es einmal. Ich muss es mir doch vor allen Dingen erst selbst sagen. Und wie beschämend ist das, wenn man sein Leben mal durchschaut und nachschaut. Die frohe Botschaft des Wortes Gottes ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für die Schuld der Menschen starb und dass er uns Vergebung und Sühne anbietet. Das finden wir nur in der Bibel bezeugt. Jesus ging umher. Viele waren in Israel und schauen sich das an, das ist gar nicht groß. Also so richtig weit waren die Strecken ja nicht. Es ist richtig heiß und man bewegt sich dort langsamer wie bei uns. Und man hat sehr, sehr viel schneller Durst. Aber richtig weit ist es nicht. Jesus ging umher, tat Gutes und heilte alle, die von Satan unterdrückt waren. Das bezeugt Petrus der reifen Gemeinde in Korinth. Nein. Ganz am Anfang seiner Erweckungspredigt, wo die ersten Heiden zum Glauben kamen, bezeugt er genau das. Er sagt nämlich dem Hause des Cornelius, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Den haben sie ans Kreuz geschlagen. Da tut einer nur Gutes und die Menschen um ihn herum können es nicht ertragen. Und was wundern wir uns dann, wenn es uns genauso geht? Nicht, dass wir immer nur Gutes tun, aber wenn wir auf diesem Weg wandeln, dann werden wir immer mehr Widerstand empfinden. Immer mehr werden sich Menschen von uns abwenden mit irgendwelchen Argumenten. Der Fürst dieser Welt, der Lügner von Anfang an, kann das Licht der Wahrheit nicht ertragen. Er kann das Wort Gottes nicht ertragen. So hat Jesus das Wort Gottes als Waffe gegen Satan eingesetzt, nach 40 Tagen Hungern und Durst. Nicht indem er einen mit dem Wort Gottes erschlägt, sondern indem er mit dem Wort Gottes antwortet. Auch das ist ein feiner Unterschied. Wir müssen einen nicht unterdrücken mit dem Wort Gottes. Aber etwas bezeugen. Der Satan kann das Licht der Wahrheit nicht ertragen, weil das Licht alles offenbar macht und die Werke des Teufels als böse und widergöttlich bloßstellt. Satan kann auch um seiner Untertanen, nämlich all der anderen Menschen willen, das Licht der Wahrheit nicht in seinem Herrschaftsbereich dulden, und das ist diese Welt. Weil im Lichte Gottes aller Schein, mag er noch so fromm sein, mag er noch so strahlend daherkommt, als das entlarvt wird, was es ist, nämlich Show. Wir tun uns ja manchmal auch im Fernsehen, da ist ja ein tolles Medium für den Feind, das an, die tollen Showgrößen sich zu betrachten. Die sind in Wirklichkeit Spinnefeind, aber auf der Bühne lächeln sich an und singen im Duett und meinst, die sind verliebt. Das ist Show. Nichts dahinter, Show. Und wie viele Menschen leben genau so? I'm happy. Have a nice day. Und was auch immer gesagt wird. In dem Licht Gottes wird das alles entlarvt. Er, der Menschenmörder von Anfang an, kann es sich auch nicht leisten, dass jemand das Wohl der Menschen, das Wohl des Nächsten, das Wohl des Anderen sucht, so wie es der Herr Jesus tat. Und auch heute noch tut. Deswegen sagt der Herr Jesus auch zu den frommen Juden, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begehren eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Denn wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater da selbst. Schon im Paradies ging das los. Was hat er der Eva gesagt? Ihr werdet sein wie Gott und könnt unterscheiden Gut und Böse. Dass das der den Menschen den Tod bringt, das hat er verschwiegen. Deswegen ist Satan ein Menschenmörder von Anfang an. Alle Abkürzungen, die wir gehen wollen, führen eigentlich nur ins Maul. Auch in unserem Leben. Nur die Wege Gottes garantieren uns, dass wir das Ziel erreichen. Nochmal, ich habe die Situation gesagt, wie eine Armee Gottes, die auf ein Ziel zumarschiert. Und da gibt es Wegstrecken, da gibt es Wegweisungen, wie wir gehen sollen. Und die sind ganz genau einzupassen. Wir haben ja hier schon betrachtet, was Jünger ist. Der Meister geht von weg und der Jünger bewegt sich im selben Schritt, in denselben Fußstapfen des Meisters. Das ist Jüngerschaft. Warum ist es so wichtig, dass wir nicht eigene Wege gehen? Weil wir sonst absacken. Weil wir sonst das Ziel verfehlen. Weil wir auf der Strecke bleiben. Gott will uns doch nicht gängeln, sondern Gott möchte uns bewahren. Schon mal was davon verstanden? Dass all das, was wir in der Schrift lesen, wie der Mensch Gottes sein soll, dass es darum geht, dass wir bewahrt werden von dem Bösen? Kommt immer darauf an, wie ich etwas lese. Als Bevormundung mit dem Gedanken, ich weiß es besser, ist ein typisch satanischer Gedanke. Oder mit dem Umgedrehten, mein Gott kennt den Anfang, er kennt das Jetzt und er kennt auch das Ziel. Und ich will drunter bleiben. Ich will mich beugen unter sein Wort und will drunter bleiben. Wenn die Liebe zur Herrschaft käme, würde ja niemand mehr dem Nächsten etwas Böses tun. Nie mehr würden die Menschen morden. Damit aber wäre die Herrschaft Satans praktisch am Ende, weil keiner seine Grundsätze und Methoden befolgen würde. Satan will aber unbedingt die Weltherrschaft behalten und die Welt nach seinem Willen formen und lenken. Er will Gott beweisen, dass er recht hat. Und hierzu braucht er die Lüge, um seine bösen Absichten zu tarnen und im Dunkeln zu verstecken. Und er braucht den Menschenmord, um alle zu schweigen zu bringen, die seine Pläne kennen und aufdecken und seine Lügen widerstehen. Wenn wir das verstanden haben, haben wir verstanden, warum Kinder Gottes seit über 2000 Jahren verfolgt werden. Satan tut alles, um Kinder Gottes zum Schweigen zu bringen. Alles. Und das geht los, indem sie ausgegrenzt werden, indem sie vereinsamt werden, verführt werden. Und wenn das alles nicht hilft, wenn sie dennoch treu sind, dann versucht er sie umzubringen. Das Wunderschöne dabei ist, und die frohe Botschaft, dass in all dem muss der Feind Gott fragen, wie weit er gehen darf. Denken wir an den Knecht Gottes Hiob. Er muss fragen. Und deswegen ist der Unterschied auch da. Die einen sterben als Märtyrer und die anderen werden 90 Jahre alt und sterben im Frieden im Bett. Weil der Herr weiß, was für den Einzelnen richtig und gut ist. Und weil der Herr voller Liebe ist und auch genau weiß, was für Begabung im Herzen er hineingelegt hat. Er verfolgt alle Gläubigen, wie er Christus verfolgt hat. Denn Glaube, das ist das Erkennen der Wahrheit. Und das Endziel aller Gottesoffenbarungen, die wir in der Schrift finden, und aller Ordnung, ist der Glaube, der durch die Liebe gewirkt wird, oder andersherum, der in Liebe sich auswirkende Glaube, Galater 5, Vers 6. Das heißt also, wenn die Liebe in Bewegung kommt. In Epheser 4, Vers 15 lesen wir, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen, zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wahrheit und Liebe sind die beiden positiven Mittel und Beweggründe Gottes. Damit führt uns Gott. Er hat uns nichts verheimlicht. Er hat uns nicht versprochen, du werdest auf Rosen gebettet in den Himmel auf einer Rolltreppe fahren, wie so mancher meint, das den Menschen vorzulügen heute. Nur damit die Seele voll sind. Das macht aber nichts, wenn die Seele voll sind und die Herzen leer sind, ist das eine Katastrophe. Jesus hat uns nie verschwiegen, dass unser Glaubensleben durch Leid geformt wird. Wie sollen wir sonst die Bilder verstehen, die da heißen, dass Gold geläutert wird und nicht nur dreimal, sondern siebenfach? Die Zahl der Vollständigkeit, der Fülle. Und habt ihr schon mal gesehen, wie Gold geschmolzen wird? Da wird es einem heiß. Und da muss die Schlacke raus. Und noch so kleiner Einschluss. Das ist heute noch so. Das Verfahren ist heute noch dasselbe. Je reiner ich Gold haben will, desto öfter muss das Gold ins Feuer. Wir werden Gott gleich sein, liebe Geschwister. Aber doch nicht so, wie wir jetzt sind. Sondern so, wie er uns machen wird. Und damit beginnt er heute. Und all die Not und all das Leid, die inneren Kämpfe dienen dazu. Satan meint es böse und schlägt uns von allen Seiten, von oben und unten. Und er muss letzten Endes doch Gottes Geschäft machen. Zumindest bei seinen Kindern. Denn das alles dient uns zum Segen. Wenn wir das mal erkannt haben, dann können wir uns freuen. Dann müssen wir nicht rebellieren gegen Gottes Wege. Die Rebellion kommt ja durch Misstrauen. Wie oft habe ich schon gedacht, eigentlich, Herr, wüsste ich es ja besser, was jetzt gut für mich ist. Ihr kennt den Gedanken nicht, aber ich hatte ihn schon. Und dann ist mir innerlich so, hat mich Gott vergessen? Oder was soll das jetzt? Wie viel Not ist da, wenn dann Menschen anfangen, habe ich jetzt gesündigt und der strafende Gott haut mir eine über die Rübe? Wie wohltuend ist das Wissen, was das Wort sagt, und das Wort ist die Wahrheit. Mein Freund, wenn der dir Feind ist, dient dir das zur Bewahrung und zum Besten. Ihr versteht, warum mir diese Predigt so schwer gefallen ist. Ich weiß genau, dass ich das morgen wieder leben muss. Und die letzte Woche habe ich es auch schon leben müssen. Wahrheit und Liebe. Und da Satan immer Gott imitiert, er wäre ja so gerne Gott, so wie die Menschen, die dem Satan folgen, auch gerne Gott spielen, der hat auch zwei Dinge. Das ist die Lüge und die Gewalt. Und liebe Geschwister, wenn wir nicht in der Wahrheit sind, sind wir immer in der Lüge. Es gibt keine halbe Lüge. Es gibt eine halbe Wahrheit, die ist eine ganze Lüge. Und wessen Geschäft betreiben wir dann? Welche Schlacht schlagen wir? Lüge und Gewalt, das heißt gewaltsames Unrecht bis hin zum Wegräumen oder Liquidieren des Gegners durch Mord, sind die beiden negativen Mittel Satans. Die bringt er zur Anwendung in dieser Zeit, um zu verhindern, dass ihm die Weltherrschaft aus den Händen gleitet. Wenn wir glauben, und ich glaube fest daran, dass es ein 1000-Jahr-Reich geben wird, in dem Satan und die Seien gebunden sind, da wird kein Mord und Mord und kein Tod mehr sein. Schlagartig. Und die sündigen, werden aus freien Stücken sündigen und sofort sterben. Und jetzt könnte man ja meinen, dann wird die Menschheit begreifen, dass Gott gut ist. Wenn Satan wieder losgelassen wird, geht es von vorne wieder los. Weil der Mensch verdorben ist ohne Gott. Der Mensch muss geläutert werden. Der Mensch muss sich verändern lassen von Gott. Und das tut Gott nur, wenn der Mensch dazu Ja sagt. Eben, weil Gott keine Gewalt anwendet. Das ist der Unterschied. Wahrheit und Liebe. Ich kenne so einige, gerade im Raum der Gemeinde, die sind immer sehr für Wahrheit. Aber die Wahrheit ohne Liebe bringt einen um. Was nützt es euch, wenn ich euch hier predige, ihr seid alle schlecht und alle verdorben? Das ist ja die Wahrheit. Und sage nicht, in Jesus Christus seid ihr die Geliebten und Geheiligten und die Gereinigten und ihr werdet das Ziel erreichen, weil es der Herr Jesus versprochen hat. So einfach und doch so schwierig. Was ist unsere Botschaft? Seit nun über 2000 Jahren wird die frohe Botschaft der Gnade verkündet. Und das, dem sollten wir einstimmen, wenn wir seine Kinder sind. Paulus schreibt, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus. Das ist die Armee Gottes. Wir bitten, wir schlagen keinem den Schädel ein, wir zwingen keinen, wir setzen keinen unter Druck, sondern wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst dich versöhnen mit Gott. Bist du versöhnt mit Gott? Ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Warum ist das möglich? Lesen wir gleich weiter. 2. Korinther 5, 21. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wahrheit und Liebe. Wir sagen die Wahrheit, es braucht eine Versöhnung. und wir sagen, der Herr Jesus hat alles bezahlt, du kannst einfach Ja sagen. Wie viele Menschen sind schon traurig von dann gegangen, weil sie mir gesagt haben, ich bin zu schlecht für Gott, ich muss erst besser werden. Das klingt ja toll, ist aber in Wirklichkeit Geschäft Satans. Er macht Gott zum Lügner, der sagt, ich habe alles bezahlt. Hört sich krass an, ist aber so. Wo das bezeugt und gepredigt wird, wird sehr schnell deutlich, wer die Finsternis mehr liebt wie das Licht. All den Menschen, denen es nicht um die Wahrheit geht, die bleiben im Dunkeln und versuchen, ihre eifersüchtigen Beweggründe und ihr falsches, böses Handeln in der Finsternis verborgen zu halten. Die ganze Verkündigung des Evangeliums nützt ihnen nichts. Sie ziehen sich in die Verstecke der Ausreden und der Lügen zurück, um sich nicht selbst richten und verurteilen zu müssen. Ihren falschen Weg wollen sie nicht verlassen. Auch wollen sie ihr verkehrtes Verhalten nicht aufgeben. Und das ist so traurig, wenn du einem gegenüberstehst, der sagt, ich weiß, dass Gott lebt, aber es kostet mich zu viel. Ich will nicht. Und das gibt es viel. Manchmal denke ich, das sind die edleren Menschen, edler wie ich, die sind nämlich ehrlich. Aber sie sind edel verloren. Was nützt es? Viel schlimmer ist es bei denen, die so tun, als würden sich ändern wollen und tun es dann doch nicht. Die gibt es auch. Die das Bleibende, das Beständige suchen, obwohl sie weder Gesetz noch Evangelium kennen, weil sie es nie gehört haben. Auch heute gibt es leider genug Menschen, die nicht glauben, weil sie nicht gepredigt wurde. Die haben aber dem Gesetz des Herzens und dem Zeugnis des Gewissens und dem Urteil der Gedanken gefolgt. Die behandelt Gott anders. Wenn sie nie die Gelegenheit haben, das Evangelium zu hören, wird sie Gott anders behandeln wie den Rest. Dann wird er ihr Herz und ihr Gewissen anschauen. Das tröstet mich. Denn Gott ist gerecht und nicht ungerecht. Auch das ist Wahrheit. Solchen Menschen werden vom Glauben an Jesus angezogen und diesen sind wir verpflichtet, die frohe Botschaft weiterzusagen. Und die kommen dann auch. Die kommen dann auch hier rein. Sie suchen die Wahrheit. Sie suchen einen liebevollen Umgang. Und die kommen auch zur Tür rein. Und denen wollen wir das Evangelium sagen. Aber es ist erst der erste Schritt. Wo dann aber die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen wird, nicht mit dem Glauben an Jesus Christus als Herrn und Heiland eins gemacht wird, da vollzieht Gott das Einswerden seines Geistes mit unserem Geist auch nicht. Er vergewaltigt niemanden, denn er ist Liebe. Wenn Menschen kommen, die hier die Gemeinschaft suchen, die den liebevollen Umgang suchen, aber die Wahrheit nicht hören wollen, die werden irgendwann wegbleiben, weil sie es nicht mehr ertragen können. Und das tut weh. Und wir haben es doch alle schon erlebt. Das tut weh. Aber da, wo sich unser Geist nicht unter den Geist Gottes stellt, gibt es keine Frucht. Es gibt kein auf einer Ebene sich treffen und wir diskutieren mal aus, was wir jetzt machen. Nur da, wo sich ein sehendes Menschenherz in liebender Hingabe dem Willen des Geistes Gottes öffnet, ist die Bereitschaft vorhanden, den Christus ganz an- und aufzunehmen. Nur dort entsteht geistliche Frucht und Veränderung der Gesinnung, das heißt eine Veränderung der Ausrichtung. Wo das nicht der Fall ist, da fehlt die Liebe. Denn die Liebe ist Wille zur Gemeinschaft, ist Liebesopfer für den anderen, ist Wille zum Einswerden mit dem Willen Gottes. In 1. Korinther 8 steht, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Nur solche dürfen auch in den kommenden Zeitaltern erkennen, gleich wie er von Gott erkannt worden ist. Wer aber nicht liebt, hat Gott nicht erkannt und ist von ihm nicht erkannt worden. Aber jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Weil Jesus der Sohn der Wahrheit ist, muss Liebe zur Wahrheit vorhanden sein, sonst ist das Herz des Menschen wie ein harter Weg oder ein Dorngeschrüpp oder ein Felsgestein. Der gute Samen des Evangeliums wird ausgestreut. Bei dem einen geht schnell hoch, total begeistert. 2 Jahre später, 5 Jahre später, 10 Jahre später siehst du, dass in der Frucht nichts ist, ist leer. Und wenn es schwer wird, wenn der heiße Wind der Anfechtung kommt, wenn die Gemeinde oder Einzelne unter Druck geraten, sind sie weg. Wie oft schon erlebt. Wie traurig. Die Not dabei ist, du kannst sie vorher nicht erkennen. Das ist auch gut so. Sonst würden wir von vornherein ja schon einen Haken dran machen. Und das ist nicht unsere Aufgabe, an Menschen einen Haken zu machen. Im besten Fall gibt es bei solchen Menschen einen vorübergehenden seelischen Aufbruch, der sich bald verflüchtigt, aber kein Wachsen und Gedeihen und Frucht bringen im Geist und in der Wahrheit. Deswegen gilt auch hier, wenn wir verstehen wollen, was mit einem anderen los ist, das Wort ist an Jesus deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht das, was sie sagen, nicht dass das, was wir sagen, ist entscheidend, sondern das, was bleibt. Was bleibt denn? Glaube, Liebe, Hoffnung. Ist das in mir? Ist das die Frucht des Geistes? Ein seelischer Rausch verschwindet bald und menschliche Empfindungen gehen schnell vorbei. Man kann ja schnell mal in einen verknallt sein, aber Liebe ist was anderes. Manchmal kommt es erst nach 40 Jahren raus, ob man den Partner wirklich geliebt hat, gell? Die Welt sagt nach 7. Darum bleiben solche Menschen, in denen keine wirkliche göttliche Liebe ist, bald wieder von uns weg. Das, was sie suchten, das haben sie nicht gefunden. Ihr Ich kam dann hier bei uns nicht auf seine Rechnung. Der Täuschung folgt die Enttäuschung, die schlägt schnell um in Bitterkeit gegen all die, bei denen sie die gesuchte Befriedigung nicht gefunden haben. Und da kannst du dir eine Mühe geben, wie du willst. Es wird nie reichen. Sie werden immer einen Krümmel finden und immer sagen, du hast mich ja nicht gesehen und vergessen. Deswegen ist gut, das alles mit dem Herrn Jesus abzusprechen. Denn das macht frei. Mein Arbeitgeber ist kein Mensch, sondern mein Herr und mein Gott, der sagt mir, was ich tun, was ich lassen soll. Das macht total frei. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn fragen, was wir tun. So deutlich wird das bei dem Bau von Jerusalem nach der ersten Zerstörung. Auf der einen Seite den Stein, auf der anderen Seite das Schwert. Und das Schwert ein Bild für das Wort Gottes. Nichts machen ohne Auftrag. Und alles lassen, was er sagt, lass. Sonst machen wir uns kaputt. Sonst werden wir zerrieben zwischen all den Menschen, die das Ich suchen. Meine Bedürfnisse werden hier nicht gestillt. Was soll ich hier? Was bringt mir das? Hört mir dann irgendwann laut oder leise. Und dann bleiben sie weg. Unter dem beschämenden Eindruck ihrer Unaufrichtigkeit und Untreue suchen sie durch äußere Mängellisten das innere Eingeständnis der Niederlage zu verstecken und zu verdecken. Wären sie von uns gewesen, so sagt das Wort der Wahrheit, sagt die Bibel, so wären sie bei uns geblieben. Das ist so hart. Aber das ist auch die Wahrheit des Wortes Gottes. Wären sie bei uns gewesen, wären sie von uns gewesen, dann wären sie nicht weggegangen. Auch das ist die Wahrheit. Nun aber wenden sie sich gegen uns und sind schlimmer in ihrem komplexbedingten Hass als Weltmenschen, die nie eine Berührung mit uns hatten. Die meiste Verfolgung von Kindern Gottes kam von Leuten, die fromm waren. Weltfromm. Wie viel kritisieren die, die dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, mit all ihren Fehlern und Schwächen, das ist bei uns auch, suchst du die ideale und die optimale Gemeinde, da bist du hier verkehrt. Findest immer was. So das eine oder andere fällt mir auch auf an mir. Ich hoffe, jeder sucht bei sich selbst, aber da, wo ich bin, kann keine ideale Gemeinde sein. Da findest du immer eine Angriffsfläche. Das wird dann herausgezogen als Mängelliste und deswegen gehe ich weg. Das ist eine reine Rechtfertigungsstrategie. Es geht nur ums Ich. Die Wahrheit ist aber auch, wie sollen wir mit diesen Menschen umgehen? Ja, wie mit dem Heiden und mit dem Zöllner, sagt die Schrift. Und was sagt die Schrift noch? Dass Jesus gesandt ist zu den Heiden und Zöllnern, also mit Liebe. Nicht Ablehnung mit Ablehnung, so schwer das manchmal auch ist. Aber wir müssen das Geschäft des anderen auch nicht machen, sondern wir haben unsere Aufgabe vom Herrn. Wer einmal erleuchtet war, und das ist eine Warnung, aber das Licht ablehnt und die Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, verfällt dem Gericht. Auch das ist die Wahrheit Gottes. Derselbe Gott, der das Licht des Evangeliums, den hellen Schein der frohen Botschaft, in das Herz dieser Menschen hat fallen lassen, sendet ihnen nun, nachdem sie die Liebe zur Wahrheit ablehnen und sich nicht eingestehen, es geht mir immer nur um mein Ich, eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben. Er tut dies, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Wir können das nachlesen in 2. Thessalonicher 2. Darum bleibt für solche Menschen nur ein furchtvolles Erwarten des Gerichts. Wer das Gnadenangebot Gottes ablehnte, muss den Weg des Gerichtes gehen. Und deswegen ist da so viel Verkrampftheit. So dieses. Habt ihr die Menschen mal begegnet? Ich finde es schrecklich, wenn ich einem Menschen begegne, der lange Jahre mit uns gegangen ist und dann so da sitzt und darauf wartet, dass das Leben rumgeht. Er kann das Leben nicht festhalten. So sehr er sich bemüht. Das heißt also, es ist in der Verkündigung ganz klar, im Wort der Wahrheit und der Liebe ist, dass auch das gehört zur Liebe, dass ich die Wahrheit sage. Wer nicht will und nicht dauerhaft will und die Wahrheit nicht annimmt und immer nur auf dem Ich-Trip ist, der wird irgendwann mal gelernt haben, sich im Kopf zu verargumentieren, all das, was ich mache, ist ja richtig, die anderen sind falsch und ich bin richtig. Kennen wir keinen so einen Menschen, gell? Der immer nur bei den anderen die Schuld sucht. Egal was ist, der andere ist schuld. Diese Menschen kommen nie mehr zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie haben sich in ihrem Kopf und in ihrem Herzen etwas zurechtgelegt. Das ist wie ein dicker Panzer. Und wenn sie ein Irrtum bemerken würden, dann würde ja nichts mehr von ihrem Ich übrig bleiben. Dass das der Weg der Rettung ist, das wollen sie nicht anerkennen. In einem weißen, lieben Menschen, viele Jahre haben wir uns ausgetauscht. Und er hat immer, bis heute, kommt er an einen Punkt, wo er Gott nicht vertrauen kann und nicht weiterkommt. Dann musste ich ihm einmal sagen, lieber Mensch, was dir fehlt, ist der innere Zerbruch, das Loslassen deiner eigenen Wünsche, deines eigenen Wollens, deines eigenen Wesens. Sonst kann dir Gott seinen Willen nicht geben, seine Liebe nicht geben, seinen Weg und sein Ziel nicht ins Herz geben. Deswegen wirst du immer unruhig sein und immer unzufrieden sein, wenn das innere Ich will nicht zerbricht. Antwort darauf? Ich will aber diesen Zerbruch nicht, weil dann nichts mehr von mir übrig bleibt. Und der Mensch kommt nicht weiter. Im tiefsten seines Herzens weiß er wirklich nicht, wie Gott ist. Das ist eine Katastrophe, geht jeden Sonntag in Gottesdienst. Ist eine Katastrophe. Und ich komme auch nicht ran, hat die Kontakte dann abgebrochen. Ich will nicht, dass das in mir zerbricht. Einmal wird Gott alle Werke im Feuer prüfen und offenbar machen. Wer also noch nicht im Feuer war in diesem Leben, wird in der Ewigkeit im Feuer stehen. Da wird dann geprüft. Und ihr glaubt gar nicht, was mir das hier oben steht. Ich habe es letzte Mal ja schon bezeugt, wenn ich dann von Menschen höre, Hauptsache ich bin gerettet und wenn es halt durchs Feuer ist. So was Blödes. Nichts verstanden. Nichts verstanden. Dann wird Gott alle Beweggründe des Herzens offenkundig machen. Dann wird sich zeigen, aus welchem Antrieb heraus unsere Gedanken, Worte und Werke kamen. Wenn die letzten Beweggründe unseres gesamten Seins und Handels offengelegt würden, ist jeder Mund zum Schweigen gebracht und niemand vermag es auch nur irgendeine Entschuldigung für sein Tun vorzubringen. Wer nicht freiwillig in das Licht Gottes tritt und die Liebe zur Wahrheit annimmt, wird im Gericht Gottes ins Licht gestellt und das gegen seinen Willen. Also ans Licht kommt's allemal. Entweder in diesem Leben oder im nächsten. Ans Licht wird's gebracht. Und dann brauchen wir nicht mehr über Schuld oder Unschuld zu reden. Dann ist vollkommen klar, wer hier schuld ist und wer nicht wollte. Bei allem Vorwurf, den wir uns eingehandelt haben, können wir uns darauf stellen und sagen, Herr, hier bin ich, ich habe das gemacht, wie ich es von dir verstanden habe. Und der andere wird beweisen müssen, ob er das auch gemacht hat oder ob er einfach uns nur seine Schuld auf die Nase gebunden hat und hat gesagt, du hast aber nicht. Und in Wirklichkeit ging es nur um ihn. Liebe Geschwister, wie gehen wir miteinander auch um? Wie ist unsere Motivation, wenn wir miteinander umgehen? Man müsste doch mal die Toilette putzen. Willst dich nicht drum kümmern? Hat ganz oft den Hintergrund, ich habe keine Lust, die Toilette selbst zu putzen. Um bei diesem Trivialbeispiel zu bleiben. Das wird offenbar werden, wenn ich das nicht ins Gericht Gottes stelle, in dieser Erde. Dann wird klar werden, warum das so war. Dann kann ich heute diskutieren, wie ich will und rumargumentieren. Es kommt mir eh keine auf der Schliche, meine ich. Aber beim Herrn wird es offenbar werden, was mich getrieben hat, zu schweigen oder zu reden. Beliebtes Spiel ist das Reden, das negative Reden übereinander. Wir haben es ja gehört heute bei der Frucht des Geistes und der Frucht des Fleisches. Das ist ein wunderbares Bild oder deutlich machen, wo stehe ich denn in meinem Glaubensleben überhaupt? Rege ich mich über die anderen auf oder rege ich mich über mich selbst auf? Gott wird alles ans Licht bringen. Und darum ist diese Grundentscheidung für unser Leben von so großer Wichtigkeit. Welchen Weg will ich gehen? Liebe und Wahrheit oder Lüge und Gewalt? Und das entscheide ich hier. Und das entscheide ich auch als Kind Gottes. Und damit entscheide ich auch gleichzeitig, ob mein Leben voller Frucht wird oder fruchtleer bleibt. Und diese Entscheidung nimmt uns Gott nicht ab. Da hat er uns in die Verantwortung gestellt. Adam hätte den Apfel nicht essen müssen oder die Frucht. Es war seine Entscheidung, also nahm ich und aß ich. Aber es war ja die Frau, die du mir gegeben hast. Hat das Gott stehen lassen? Der ganzen weiteren Schrift ist immer Adam der Versager. Schon mal aufgefallen? Adam ist der Verantwortliche. Adam war in der Lage, Nein zu sagen. Und Adam sollte auf seine Frau Eva aufpassen. Hat er auch nicht gemacht. Wer war da der Versager? Eva, Gott oder Adam? Und das ist in uns doch ganz tief drin. Das macht Gott offenbar. Beim Adam in seinem Wort und bei uns spätestens dann, wenn wir vor dem Herrn stehen. Die Beweggründe unseres Herzens. Das gottgemäße Leben ist doch keine Theorie, sondern soll in uns, in unser Wesen, in unser ganzes Denken, Handeln, Fühlen übergehen. Und darum genügt es nicht, die Wahrheit als gut und richtig anzuerkennen. Ach, was gibt es Leute, die kennen die Bibel von oben bis unten viel, viel besser wie ich. Die können Griechisch, Hebräisch, Lateinisch und können das alle ganz toll auslegen. Und dann guckst du, was leben sie. Das gottgemäße Leben ist keine Theorie. Wir müssen die Wahrheit, das Wort Gottes üben und uns daran üben lassen. Wo sich aber die Herzen daran üben und wo die Seele sich durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe reinigen lässt, schwindet alle Furcht und auch alle Argwohn. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, deshalb gibt es auch unter wahrhaftig Liebenden keine Furcht. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und da geht es vor allen Dingen als allererstes um die Furcht, ich sage es besser, um die Angst vor Gott. Wie viele Menschen quälen sich und fragen sich ihr ganzes Leben lang, ist Gott wirklich der liebende Gott? Und reicht es denn zum Ende? Ei, wenn du das hier nicht weißt, wird es kritisch. Liebe hat keine falschen Beweggründe. Sie freuen sich über die Wahrheit und nimmt auch Stellung für diese Wahrheit ein. Wie oft schweigen wir, weil wir Angst haben, wir könnten Nachteile haben, wenn es über einen hergezogen wird. Wenn nur einer aufstehen wird und wird sagen, was du sagst, stimmt nicht. Wäre der Bann gebrochen, der über den Bruder, über der Schwester ausgesprochen wird. Nee, sitzen alle da und haben Angst, nichts zu sagen. Oder irgendwas zu sagen. Auch nicht Liebe zur Wahrheit. Wer dunkle Beweggründe für sein Handeln hat, kommt nicht ins Licht. Wer nicht liebt, kann nicht offen sein und wer nicht offen ist, liebt nicht. Deswegen gibt es auch so viele Menschen, die gehen mal hierhin, mal dahin, auf die Konferenz, auf die Freizeit und was auch immer, aber sich in die Gemeinde Gottes wirklich einbinden und sich einordnen, unterordnen, Verantwortung übernehmen, Verantwortung bekommen. Das ist ja das, was wir leben sollen, üben sollen. Das ist ja das, was Liebe ist. Füreinander da sein, wirklich das Beste für den anderen suchen. Das kann ich doch nur in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wird nicht gelebt, dem weise ich aus, weil es so anstrengend ist. Ja, ist anstrengend. Ist ja auch Übung, ist ja auch Lernphase. Wer sagt denn, dass es hier keine Lernphase gibt? Habt ihr schon mal eine Armee von Rekruten gesehen? Die können nicht im Gleichschritt marschieren. Das ist ein Chaoshaufen. Und als ich das erste Mal bei der Armee ein Gewehr in der Hand hatte, habe ich gesehen, wie ein anderer das Gewehr in der Hand hat und vorne reingeguckt. Ja? Wo ist vorne und hinten? So geht es uns doch im Glaubensleben auch. Das muss geübt werden. Das muss geübt werden. Und Gott benutzt unser ganzes Leben lang zur Übung hin auf das eine herrliche Ziel. Und ihr werdet Gott gleich sein. Ich kann es auch anders sein. Sagen, da streiten sie sich in der Versammlung und dann schreibt der Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet? Was geht ihr denn zu einem weltlichen Richter und seid nicht in der Lage, es untereinander zu klären? Sucht den Kleinsten, den Geringsten von euch raus, stellt ihn in der Mitte, der soll Recht sprechen. Die, die wir die Welt richten sollen, im Sinne, im Wesen Gottes, ziehen hier übereinander her, passt doch irgendwo nicht. Und das sollen wir lernen und sollen es üben. Gestehen wir, du und ich, dem anderen nicht nur sein Recht zu, sondern suchen wir darüber hinaus sein Wohl. Das heißt, bemühen wir uns im ehrlichen Ringen darum, dass, so viel es an uns liegt, ihm alles zuteil wird, was ihm wohltut, was sein Wohlergehen nach Leib, Seele und Geist fördert. Wie viele Kinder Gottes kenne ich, die wollen von den anderen Kindern Gottes immer nur Geld? Mir geht's so schlecht und jammer hin, jammer her und das brauche ich und jenes brauche ich und solches brauche ich. Ei, wo sucht denn der mein Bestes? Ja, ist mein Bestes die Kohle? Wenn ich sehe, dass ein anderer leidet und ich kann ihm helfen finanziell und tue es nicht, dann ist es Sünde. Das ist aber was anderes. Das ist aber genau andersrum. Und wenn ich dann einer bin, der lieber nicht nach links und nicht nach rechts guckt und so durch die Gegend läuft, dass ich dem anderen seine Not nicht sehe, dann ist es meine Sünde, nicht dem anderen seine. Wir sehen, wie die Waage ist. Je nachdem, von welchem Blickrichtung ich das habe. Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz Christi erfüllt. Reden wir noch übereinander, gegeneinander? Und sind dem Herrn damit ein Gräuel, weil wir Zwietracht sehen? Nicht meine Worte, sondern Sprüche 6, 16 bis 19. Wer wieder seinen Bruder redet, der redet wieder das einzige Gebot, das der Herr uns gab, in dem auch das ganze Gesetz erfüllt ist. Und wer wieder das Gesetz redet, richtet den, der es gab, und das ist Gott. Und wer Gott richtet, wird von ihm gerichtet. Kennt ihr das Gebot? Du sollst Gott lieben, und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe sucht immer das Wohl des anderen und nie sein eigenes Wohl. Und du und ich wandeln wir würdig unserer Berufung und handeln aus den gleichen Beweggründen heraus, aus denen auch Christus handelt? Sind Wahrheit und Liebe die Triebfeder unseres Lebens oder haben Lüge und Bitterkeit gleich Hass immer noch einen Platz in unserem Herzen? Die Frage kann ich nur anhand der Schrift beantworten. Die kann mir kein anderer beantworten. Klar ist in der Seelsorge manchmal nötig, jemanden zu ermuntern und zu ermahnen. Aber nochmal, du hast es so schön vorgelesen, ein jeder guckt mal als erstes auf sich selbst, und da hat er genug mit zu tun, da braucht er auf einen anderen nicht zu suchen. Und so soll es auch unter uns sein. Aber dazu ist nötig, dass wir das überprüfen. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, eine Wurzel in allen Bösels ist die Geldliebe, nach dem, der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit viel Schmerzen durchbohrt haben. Was wird alles Böses aus Geldliebe getan? Wie viel Neid, Streit, Eifersucht kommt genau daher? Das ist unglaublich. Ein Bruder, dem haben sie jahrelang vorgeworfen, er wäre mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Und deswegen hätte er ja kein Problem. Als könnte er für seine Familie was. Deswegen haben sie ihn ausgegrenzt. Reiner Neid. Im anderen haben sie gesagt, du bist ja nicht gebildet, was willst du denn? Wo soll der Bildung herkriegen, wenn er schon früh arbeiten gehen musste? Wir merken, Hochmut und Arroganz ist ganz, ganz weit verbreitet. Geldliebe ist ganz schlimm. Oder aber im Hebräer 12, Vers 15 steht, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Gottes Gnade versäumen? Wo erlebe ich Gottes Gnade in meinem Leben? Indem ich mit ihm im Kontakt bin und mit Geschwistern. Und so könnte ich weitermachen. Ich höre auf, habe schon viel zu lange geredet, aber das war mir bewusst. Wer wissen will, wie ernst es ist, der sollte Klemata lesen. Klemata, das ist die Rebe am Weinstock in Johannes 15, Vers 2. Ich lese es doch. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt denn am Weinstock. So auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er verworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn er aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Darum, mein Bruder, meine Schwester, lasst unsere Herzen vom Geist Gottes reinigen, zur ungeheuchelten Bruderliebe, durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit in Liebe. Amen.